dann sind sie auch nicht selten in ähnlich verwandten Berufsgruppen ja eh schon vielleicht auch angesiedelt, ja. Das sind dann zum Großteil tatsächlich immer noch Frauen, auch interessant, die eben dann grob gefasst aus dem sozialen Bereich häufig kommen. Wie gesagt, viele Pädagoginnen, aber auch Ärztinnen, Therapeutinnen.
Du gibst alles, im Privaten, im Beruflichen und vor allem für andere. Doch jetzt bist du an der Reihe. Kommt dir das bekannt vor? Dann herzlich willkommen im Erfolgsklartext Podcast von und mit Frank Kühz. Ich interviewe jede Woche Menschen, die dir Impulse und Möglichkeiten geben können, dich auf deinen Weg zu begleiten, erfolgreich in deinem Bereich zu sein. Sei es beruflich, sei es privat, sei es gesundheitlich, völlig egal. Jeder einzelne Schritt, der Erfolg mit sich bringt, ist interessant und wichtig. Ich wünsche dir heute ganz, ganz viel Freude, maximale Inspiration bei der kommenden Episode. Stell dir vor, du hast die Chance, als Kind schon hochsensibel zu sein, das anzuerkennen und welche Möglichkeiten du dann hast für dein Leben, für dein weiteres Leben damit, dann in den Lebensalltag zu gehen. Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Podcast, zur heutigen Episode mit Svenja Kunert. Svenja, ich freue mich sehr, dass du da bist. Wir werden auch mit dir heute ein bisschen über das Thema Hochsensibilität sprechen, weil du etwas Großes geschaffen hast. Doch bevor wir darüber reden, würde ich gerne erstmal mal von dir wissen, was für dich denn persönlich Erfolg bedeutet.
Oh, wunderbar. So eine schöne Frage. Und ich bin froh, heute mit dir darüber sprechen zu dürfen und auch über das Thema der Hochsensibilität. Und damit hängt auch sehr, sehr vieles zusammen. Und ich würde sagen, für mich bedeutet Erfolg verbunden sein. Verbunden sein mit sich, bei sich bleiben zu können, auch wenn es vielleicht mal ruckelt. Und auch wenn das Außen vielleicht sehr viel lauter ist, wieder zu sich zu finden, wieder die Anbindung zu finden und auch in diesen vielleicht mal stürmischen Zeiten bei sich bleiben zu können. Das ist für mich einfach weitestgehend Erfolg. Ja, und das können wir auf alle Situationen übertragen. Das können wir jeden Tag fühlen, uns jeden Tag rückverbinden. Und das ist das, was ich ja mit Erfolg am allermeisten wortwörtlich verbinde.
Das ist sehr schön und du hast es gerade angesprochen, gerade in der hiesigen Zeit ist es ja sehr, sehr schwierig, bei sich zu bleiben, weil wir werden ja von äußeren Missständen, Krieg, Spritpreise, was auch immer, wir brauchen jetzt gar nicht darauf näher eingehen, ja immer wieder wachgerüttelt, beziehungsweise ob das ein Wachrütteln ist, weiß ich jetzt nicht, aber zumindest durchgerüttelt. Wie kannst du denn da oder welche Möglichkeit siehst du denn da für dich, wieder dich zu ehren und zu dir zu kommen?
Ja, wunderbar. Und das schließt auch wirklich ja direkt an und geht direkt auch ins Thema rein, weil natürlich auch gerade sehr feinfühlige Menschen, die ihre Antennen schnell ausgefahren haben und sich vielleicht auch schnell dysreguliert fühlen und einfach nicht mehr bei sich fühlen. Und dazu haben wir viele Anlässe im Außen. Du hast es gerade schon genannt. Also das ganze Weltgeschehen, vielleicht aber auch schon kleine Begegnungen im Alltag, die uns dann, ja, so ein bisschen auch durcheinander wirbeln, und dann wieder auch das eigene Wofür immer wieder zu finden, ja, also immer wieder in die eigene Energie auch zu kommen. Wofür stehe ich denn jeden Morgen auf? Wofür bin ich denn da? Was ist das, das durch mich in die Welt kommen darf? Ja, wo kann ich Leuchtturm sein? Das ist, glaube ich, wesentlich, weil ansonsten können wir auch liegen bleiben, wenn wir uns das Weltgeschehen anschauen. Ja, also das sind einfach diese Dinge von nicht sich abkapseln und nichts mehr an sich heranlassen. Das ist ja eine Verarbeitungsmöglichkeit. Einfach zu sagen, ich stelle mich diesen Themen gar nicht, dann habe ich sie auch nicht. Bisschen wie die Kinder, die sich vielleicht dann die Augen zuhalten und sagen, okay, wenn du mich nicht siehst, dann und ich dich nicht sehe, dann sind wir nicht da. Das können wir natürlich machen. Und auf der anderen Seite verhindert es auch Integration. Also wirklich sich auch ein Stück weit zu exponieren und auch der Welt zu zeigen. Und das bedeutet eben auch, dass Eindrücke auf mich einprasseln und wie verstoffwechsel ich die denn, dass es für mich aber trotzdem haltbar bleibt, also dass ich trotzdem bei mir bleiben kann. Und das kann ganz unterschiedlich aussehen. Also das geht wirklich von nervensystemischer Arbeit, die ich also für unglaublich wichtig erachte für uns selbst und dann auch für andere, also gerade für die, die vielleicht auch noch mit anderen Menschen arbeiten, systemisch irgendwo eingebunden sind, möglicherweise auch noch mit Kindern und Jugendlichen arbeiten, wo ja auch das Thema Koregulation nochmal eine riesengroße Rolle spielt. Also wie kann ich mich regulieren, ist eigentlich immer die große Frage. damit ich auch für andere da sein kann. Und da ist es ganz individuell, was mir hilft. Also das kann eine simple Atemübung sein, das kann in den Körper kommen sein, das kann aber auch mich verbinden wieder mit meiner Vision. Was macht mich aus? Wofür bin ich da sein? Also das können ganz unterschiedliche Tools sein, die mich dann wieder erden und zu mir bringen. Aber dass das passiert, das halte ich für ganz, ganz wesentlich.
Und du bist ja jetzt beruflich in einem Feld unterwegs, wo ich meinen Hut vorziehe, denn du bist beschäftigt dich mit Kindern, die hochsensibel sind, aber nicht nur das, auch natürlich mit den dementsprechend mit den Eltern. Wie wirkt sich das bei dir aus? Gibt es einen Unterschied zwischen hochsensiblen Kindern in deinem Bereich und hochsensiblen Erwachsenen oder haben die ähnliche Darstellmechanismen, so nenne ich es jetzt mal, also äußert sich das ähnlich? Wie können wir das verstehen? Wie kann ich das erkennen? Und wie ist da so dein Arbeitsalltag, wenn du dich mit hochsensiblen Kindern beschäftigst?
Ja, das ist auch eine große Frage, die immer wieder natürlich aufkommt. Wie erkenne ich das eigentlich? Wie grenze ich es auch vielleicht ab von anderen neurodivergenten Themen? Ja, von ADHS, vom Autismus-Spektrum. Was ist eigentlich was und wo geht es schon in eine andere Richtung? Und wenn wir uns das aber alles dimensional vorstellen, wenn wir uns das alles vorstellen als ein großes Spektrum, dann so ist auch die Hochsensibilität eine Dimension, wo man eben in einem Bereich der erhöhten Sensibilität liegen kann, in bestimmten Bereichen vielleicht auch nur. Also ob das jetzt im sensorischen Bereich ist oder ob das die Emotionen betrifft, das Empathievermögen betrifft, vielleicht nehme ich Stimmungen ganz besonders wahr. Das ist bei mir zum Beispiel sehr, sehr stark ausgeprägt. Also ich komme in einen Raum und ich merke sofort, wie ist die Stimmung? Wer kann mit wem und wer aber vielleicht auch nicht? Und dann rattert es schon gleich, ja. Und dann geht schon gleich die Verarbeitung auch los. Und hochsensible Menschen haben einfach auch eine sehr, sehr starke Verarbeitungstiefe. Also all die vielen Reize, die in unserem Gehirn ankommen und die verstoffwechselt werden wollen, die werden dann auch noch besonders tief verarbeitet. Und das kann sich dann in Gedankenkreisen äußern. Ich reflektiere dann vielleicht sehr, sehr viel. Und das ist natürlich etwas, was auf der kognitiven Ebene sehr viel zu finden ist bei Erwachsenen. Ja, also das sehen wir bei jüngeren Kindern natürlich noch ein bisschen weniger. Kann sein, dass die auch schon hohes Reflexionsvermögen haben, aber bei den Erwachsenen ist es natürlich noch mal stärker ausgeprägt. Und diese Reizoffenheit, das haben beide gemein, also Kinder, Jugendliche und Erwachsene genau gleich, dass sie eben Reize sehr viel stärker wahrnehmen. Es kann sein, dass ich mich auditiv schnell überfordert fühle oder visuell auch, dass ich in Menschenmengen nicht gut oder lange sein kann, mich schneller überfordert fühle, schneller erschöpft und müde fühle. Und das sehen wir bei Kindern auch, natürlich besonders dann, wenn es um den Wechsel in die Institutionen geht. Also Kindergarten erstmals, dann der Übergang in die Schule. Und das sind meistens diese Kipppunkte, wo dann auch die Eltern kommen, ja, also sowohl zu mir als auch zum Institut für Hochsensibilität und dort eben Antworten suchen auf ihre Fragen, weil sie vielleicht entweder vom Außen gespiegelt bekommen, hier stimmt irgendwas nicht oder das Kind hat Schwierigkeiten mit diesen Themen oder ich als Elternteil nehme es aber auch schon wahr. Und häufig ist es dann so, wenn die Kinder zu mir oder zu uns kommen und das vorgestellt werden als Kind, was möglicherweise hochsensibel ist, sehr schnell auch die Eltern in die Reflexion kommen und merken, irgendwie kommt mir das aber auch bekannt vor, aus meiner eigenen Biografie. Und das kenne ich doch und möglicherweise bin ich ja auch hochsensibel. Und dann findet diese Verbindung auch wieder statt und dann kann auch diese Entwicklung ganz neu stattfinden, weil das ganze System sich dann damit beschäftigt, das ganze Familiensystem. Bestenfalls die Institution auch noch. Das ist unser großes Ziel, dass das auch passiert und ineinander greift. Aber diese erhöhte Reizoffenheit, diese Wahrnehmung, das, was vielleicht auch ja vielerorts bekannt ist als, naja, das Kind ist zu sensibel, es stellt sich ein bisschen an, es müsste mal irgendwie einfach mal da durch. Ja, und diese Kinder zeigen aber sehr deutlich, nee, also da will ich nicht einfach so durch, hier müssen wir irgendwas tun. Ja, sei es, weil es viel weint, weil es sich zurückzieht oder eben es sich durch extrovertiertes Verhalten zeigt und es eben deutlich macht, so geht es nicht für mich. Ja, also es kann sich auf ganz unterschiedliche Arten äußern, aber der Ursprung liegt schon auch in der Reizverarbeitung und darin, dass es einfach schneller zu einem Überforderungserleben führt, was nicht heißt, dass die Hochsensibilität nicht genauso auch wahnsinnige Ressourcen bereithält und eine unglaubliche Gabe und Stärke ist, wenn sie denn gelebt werden darf und auch geführt werden kann.
Jetzt hast du schon sehr, sehr viel Tiefe uns beigebracht. Jetzt kannst du dich ein bisschen vorstellen. Ich denke, in dem Fall ist es wirklich schöner, wenn du das machst, weil du hast einen für meine Begriffe wirklich sehr, sehr starken Werdegang. Ja, und du hast eine Schule für hochsensible Kinder zum Beispiel gegründet. Erzähl uns bitte mal etwas über dich und vor allem, wie war das Gefühl, das interessiert mich besonders, als du diese Schule gegründet hast, wie war das Gefühl für dich, als sie anfingen zu laufen und sich weiterzuentwickeln?
Ja, sehr, sehr schön, genau. Also es ist so, dass ich mich schon relativ früh, fangen wir mal mit der Hochsensibilität an, weil das ist
Ja.
etwas, was mich logischerweise mein Leben lang begleitet, weil ich selbst hochsensibel bin und schon immer auch dieses Gefühl hatte von, irgendwie bin ich vielleicht ein bisschen anders als die anderen oder fühle anders als die anderen. Und das ist auch häufig das, was wir dann bei den Menschen hören, ja, dieses Empfinden von, vielleicht nehme ich Dinge anders wahr oder nehme einfach mehr wahr. Das heißt, ich habe mich relativ früh damit beschäftigt, war aber nicht immer verbunden damit. Ich habe dann studiert Erziehungswissenschaften und Psychologie und um auch natürlich rückblickend betrachtet ein bisschen besser zu verstehen. Das ist ja häufig so. Und habe dann zum Beispiel in einer psychiatrischen Klinik gearbeitet, habe dann noch mehr auch die Praxis kennenlernen dürfen, auch die Mechanismen von, wie funktioniert Diagnostik, wie welche Menschen kommen, welche Menschen haben welche Bedürfnisse. Und habe dann aber auch gemerkt, dass es ganz, ganz schön hakelig ist an der einen oder anderen Stelle und dass es da auch vielleicht ein bisschen erweiterten Blickwinkel braucht auf viele Dinge. Ja, und dann habe ich selbst eine Praxis für Familientherapie. Das heißt, Eltern neurodivergenter, hochsensibler Kinder kommen zu mir. Bin Vizepräsidentin des Instituts für Hochsensibilität, ganz frisch jetzt auch mit dem Thomas Leo Selenko zusammen. Das ist eben etwas, was so mein Wirken momentan ausmacht. Und dann bin ich auch Mama von drei Töchtern, die ihrerseits auch wiederum hochsensibel sind. Und da ist das erste Mal auch das Thema Schule natürlich im privaten Bereich für mich aufgeploppt. Es war immer irgendwie diese Idee von, es muss das Wissen und das Bewusstsein und die Haltung unbedingt in die Bildungseinrichtungen, weil ich einfach eine feinfühlige, zugewandte Haltung für unabdingbar finde, besonders in der Bildung. Und ja, dann ist eben mit dem Schuleintritt meiner ältesten Tochter das dieses ganze Thema nochmal sehr, sehr präsent geworden, weil sie nämlich gesagt hat, nö, da gehe ich nicht hin. Ja. So. Und dann musste ich mich bewegen, es musste irgendwas passieren, weil so konnte es nicht bleiben. Wir sind in Deutschland, das Kind muss in die Schule gehen. Und es mussten Lösungen her. Und die Lösung war für mich nie, ich gebe meinen, also die Schule gibt ihren Druck auf die Eltern weiter, die Eltern geben den Druck aufs Kind weiter. Und das war für mich nie eine Option. Also es ist keine Option, dass ich morgens aufstehe und mein Kind, welches dasteht und sagt, ich kann nicht, ich will nicht in die Schule zwingen. Also das heißt, es musste irgendeine andere Lösung her. Und dann kam immer mehr auch dieses Bestreben von, okay, dann mache ich es eben selbst. Ja, dann braucht es eben einen Ort, wo hochsensible, neurodivergente Kinder gut lernen können. Aber ohne dass eine Käseglocke über sie gestülpt wird und wir sagen, auch weil du so sensibel bist und nicht in der Welt bestehen kannst, brauchst du jetzt diesen besonderen Raum, das sollte es nicht sein, aber einfach ein Lernort, der so zugewandt ist, dass Kinder dort in Sicherheit lernen können, weil Sicherheit einfach das A und O ist, sonst kann ich überhaupt nicht lernen. Also es ist nicht möglich, neue Dinge aufzunehmen, wenn ich mich nicht sicher und verbunden fühle und gewertschätzt gesehen fühle. Und so ist die Idee entstanden, dann mache ich es eben alleine. Jetzt ist alleine natürlich so eine Sache bei der Schulgründung. Das heißt, es gab mehrere Anläufe mit unterschiedlichsten Verbindungen. Wie kann man denn diese Schule auch gründen? Und da ist auch das erste Mal das Institut für Hochsensibilität und der Thomas. So sind wir in Verbindung gekommen. Wie können wir es eben schaffen, dass die Hochsensibilität in den Bildungsbereich mehr Einzug hält oder überhaupt erst mal gesehen wird? Und dann habe ich eben genau dieses Thema in Verbindung mit der Schule ins Leben gerufen. Und zwei ganz tolle Kolleginnen von mir, mit denen ich dann zusammengekommen bin, haben eben dann diese Schule auch letzten Endes gegründet. Und die wird jetzt eben auch im August ihre Türen öffnen. Und das freut mich natürlich extrem. Also das heißt, alleine kann man das nicht machen. Es braucht immer die Gemeinschaft, es braucht immer die Zusammenarbeit und die haben das wunderbar umgesetzt. Es ist ganz, ganz, was ganz, ganz Wundervolles daraus entstanden mit unglaublich viel Resonanz. Also es ist der Wahnsinn, wie eben dann auch Eltern, ganze Familien sich entscheiden, umzuziehen, um eben dann dort ihre Kinder auf die Schule zu schicken. Und gleichzeitig aber trotzdem immer noch dieser Gedanke bei mir, wie kann es denn gelingen, dass dieses Thema auch nicht nur, ja, in Anführungszeichen an einem Ort stattfindet, sondern wie können wir dieses Bewusstsein überall in alle Bildungseinrichtungen bringen. Und so sind Thomas und ich dann in den Austausch gekommen und haben das intensiviert und dann ist was ganz Wundervolles draus entstanden. Ein Schulprojekt, ein Kita-Projekt, welches wir jetzt eben aktiv mit unseren Bildungsmentorinnen in die Einrichtungen bringen, damit es eben nicht nur an einem Ort verweilt, sondern überall Einzug halten darf.
Wow, herzlichen Glückwunsch. Herzlichen
Ja,
Glückwunsch auf jeden Fall.
danke.
Und wenn du jetzt an die, wo ist die Schule? Also wo habt ihr die Schule eröffnet?
Ja, die Schule ist an einem ganz wunderbaren Ort, auf dem Darß an der
Ah, okay.
Ostsee zwischen Rostock und Stralsund, eine kleine Halbinsel. Genau, und da ist sie in Verbindung mit einem Kindergarten, also alles an einem Ort. Genau.
Okay. Und wie habt ihr das mit Lehrern und so weiter? Ist wahrscheinlich eine Art Privatschule dann, ne? Ist sie staatlich anerkannt? Wie läuft das alles ab?
Genau. Also es ist ja ein Gemeinschaftsprojekt mit eben Eltern auch zusammen, was ganz wunderbar auf die Straße gebracht worden ist und durch auch Elternbeiträge mitfinanziert und mitgetragen wird und staatlich anerkannt, muss eine Ersatzschule sein, um auch an den Start gehen zu können. Und jetzt ist eben alles auch so weit in trockenen Tüchern, dass es an den Start gehen darf. Mit viel Rückendeckung der Gemeinde, auch nicht unbedingt etwas, was selbstverständlich ist, also ja, was ganz Wunderbares, was da entstanden ist.
Definitiv. Und als dieser Entschluss gefasst wurde, dass diese Schule an den Start gehen darf im August jetzt, wie war da dein Gefühl? Was hast du da gemacht?
Ja, das ist ganz, ganz wunderbar. Das ist natürlich etwas, was mich besonders auch für die freut, die das dann ja so massiv vorangetrieben haben und da in die Umsetzung gegangen sind. Das ist natürlich ja einfach ganz toll, auch schon alleine die Resonanz. Also einfach ist die Resonanz zum Thema und aber auch zu dem Ort an sich. Also man merkt, diese Bewegung und dieses Bewusstsein ist immer mehr da. Ja, und wir waren jetzt zum Beispiel auch die letzten Tage in Köln auf der Didakta, auf der großen Bildungsmesse und haben dort ganz viele tolle Bildungsakteurinnen getroffen, die alle ebenso in Resonanz gegangen sind mit dem Thema und genau wissen, warum eine feinfühlige Haltung und dieses Wissen, dieses Bewusstsein darüber so wichtig ist. Und das ist einfach ganz, ganz schön, wenn man überall auf Anklang stößt und dann sich wiederum verbindet. Ja.
Ja, absolut. Und wenn du jetzt nochmal auf die Kinder und auf die Kinder nochmal zurückschaust, auf unsere Eingangsfrage, welche Chancen siehst du denn für Kinder, die schon mit 6, 7 oder sogar noch früher merken, dass sie hochsensibel sind? Was, ja, welche Möglichkeiten siehst du da?
Ja, also meistens ist es ja so, dass es ein Gefühl ist bei den Eltern. Die Kinder, die, also nicht kognitiv, aber sie spüren es ja irgendwie sowieso. Und jedes Kind kommt natürlich sehr feinfühlig auf die Welt, das ist klar. Und dann kommt es immer auch darauf an, wie werde ich ins Leben begleitet, was für Menschen habe ich um mich herum, was ist da schon für ein Bewusstsein. Aber grundsätzlich ist ja dieses Gefühl des Kindes, wie bin ich denn in der Welt und wie ist mir die Welt auch vielleicht zugewandt oder eben nicht. Und dann geht es meistens so seinen Lauf, dass schon relativ früh in diesem Kontext der Institution, also der Elementarpädagogik der Kita, deutlich wird, okay, das Kind nimmt viel wahr und es ist vielleicht auch an den ein oder anderen Stellen überfordert und zeigt es natürlich auch entsprechend. Das heißt, die Eltern bekommen dann rückgemeldet, das klappt vielleicht nicht so gut oder heute gab es wieder einen Wutanfall, heute hat sie sich wieder nur zurückgezogen und also immer so dieses Feedback von, da stimmt irgendwas vielleicht nicht und dann werden relativ schnell diagnostische Verfahren eingeleitet und das ist so der Moment, wo viele Eltern auch logischerweise in die Hilflosigkeit kommen, weil es einfach natürlich auch etwas ist, was emotional hoch aufgeladen ist. Die Unsicherheit wächst auf beiden Seiten. Die Einrichtung weiß nicht, was zu tun ist. Die Eltern sind verunsichert. Das ist das Momentum, wo sie eben zu mir oder zu uns kommen und um Unterstützung bitten. Manchmal fällt auch sogar schon das Wort Hochsensibilität seitens der Einrichtung oder die Eltern haben sich informiert und sagen, das könnte schon irgendwie in die Richtung gehen. Ich stelle vielleicht auch fest, dass sensorische Überreizung ein Thema ist, dass das Anziehen ungewöhnlich schwer ist am Morgen, weil die Socke muss immer so rum sein und dann drückt da die Naht und das Schildchen muss raus und solche Dinge. Das kann sein, dass das ein großes Thema ist. Es kann aber auch auf der emotionalen Ebene ausschließlich vorhanden sein. Aber das ist so der Weg. Und dann geht es einfach darum, die Erwachsenen zu informieren, für die Erwachsenen das Bewusstsein zu schaffen, für die Erwachsenen da zu sein, einmal wissenschaftlich fundiert auch die Basis zu geben, weil das ist ganz wichtig, dass wir auf der einen Seite wirklich auch die Hochsensibilität aus dieser esoterischen Nische
Ja.
holen, wo sie überhaupt nicht hingehört, sondern sie ist eben ein Temperamentsmerkmal, welches wissenschaftlich fundiert, belegt durch etliche Studien eben vorhanden ist. Ja, also das heißt, wir dürfen sie ist zwar keine Diagnose, Gott sei Dank, ja, aber
Ja.
wir dürfen sie da rausholen und dürfen sie einfach präsenter machen. Das sind immerhin 20% der Menschen. Ja, also das ist unglaublich viel und wir beschäftigen uns damit einfach kaum. Ja, also das, was wir machen, ist eben, die Erwachsenen ins Boot zu holen, sie da zu begleiten, zu informieren und dann aber natürlich auch aufzuzeigen, was kann ich denn tun? Ganz praxisnah. Was kann die Einrichtung tun? Was können wir als Eltern tun? Und dann verändert sich systemisch ganz viel in dem Familiengefüge.
Ja, wie ist denn so deiner Erfahrung her die Reaktion, wenn die Eltern merken, dass das Kind hochsensibel ist? Wie reagieren die Eltern da im Regelfall? Oder
Ja.
womit musst du rechnen, sagen wir es mal so?
Genau, das ist auch ganz unterschiedlich. Es gibt Eltern, die sind sofort, ja, habe ich irgendwie schon geahnt. Ja, also es ist so ein oh, irgendwie bin ich erleichtert, dass das jetzt auch nochmal jemand anderes sagt, der vielleicht eine andere Expertise hat. Es wird so ein bisschen aus diesem, mein diffuses Gefühl findet jetzt eine Form und wird mir bestätigt und ich weiß, ah, okay, da habe ich jetzt einen Begriff, damit kann ich irgendwie umgehen, da kann ich mich informieren. Jetzt fühle ich mich wieder handlungsfähig. Das ist relativ häufig der Fall. Dann gibt es aber natürlich auch Eltern, die erstmal sagen, weiß ich nicht und in der Verunsicherung noch ein bisschen bleiben. Das ist aber sehr viel weniger der Fall. Also in der Regel ist es wirklich eine Art von Erleichterung. Okay, ich habe jetzt etwas, damit kann ich mich aktiv auseinandersetzen und ich bin dem nicht mehr so ausgeliefert, weil ich weiß jetzt, ah, okay. Und dann passiert genau dieses, ich erinnere mich zurück an meine Kindheit, an meine Jugend, an das, was mich vielleicht mal überfordert hat, auch an mein Berufsleben. Ja, so also viele erwachsene, hochsensible Menschen sind echte High-Performer, weil die alles geben, weil die super leistungsbereit sind und irgendwann kippen sie aus den Latschen. So. Und dann merken sie bei sich, ach Mensch, ich habe ja da auch gewisse Parallelen oder so ging es mir eigentlich auch mal. Und dann kann man eben mit diesem ganzen System anfangen zu arbeiten. Und sogar in der Schule ist das so. Also wenn ich in die Schulen gehe, dort Vorträge halte, Workshops gebe, dann ist es oft so, dass die Lehrkräfte auch sagen, ach Mensch, spannend. Und ich glaube, ich bin selbst hochsensibel. Und deswegen fallen mir bestimmte Dinge so schwer. Aber und auch genau deswegen nehme ich so viel wahr, was ja eigentlich auch eine große Gabe ist. Ja, aber zu schauen, wie kann ich aus der Überforderung hin zur Ressourcenorientierung kommen und eben genau diese Feinfühligkeit nutzen, weil mit Abstand die höchste oder die größte Berufsgruppe, die zu uns kommt, sind hochsensible PädagogInnen. Ja,
Das habe
spannend.
ich mir irgendwie gedacht. Ja, ihr bildet ja auch aus, ne? Also der Thomas
Genau.
und du. Also beziehungsweise das Institut, du bist ja jetzt auch Mitpräsidentin, deshalb kann ich auch sagen, und du, ihr bildet ja auch hochsensible Trainer aus. Wie ist da so der Werdegang? Das sind im Regelfall auch hochsensible Menschen wahrscheinlich, ne, die dann sagen, sie möchten das zur Berufung machen. Und gibt es da irgendwie, wenn die Leute zu euch kommen, sind die ja wahrscheinlich schon relativ weit? Oder gibt es so aus therapeutischen Gesprächen, das klingt jetzt ein bisschen doof, aber sagen wir mal so, aus solchen Gesprächen heraus, diese Idee zu sagen, Mensch, weißt du was, du würdest so gut selber Trainer, Coach sein und hochsensible Menschen trainieren können. Wie ist denn da so der Punkt?
Ja, das ist eine gute Frage, weil das häufig natürlich auch das ist, es geht irgendwas in Resonanz mit den Menschen, mit dem Thema überhaupt mal Hochsensibilität. Dann sind sie auch nicht selten in ähnlich verwandten Berufsgruppen ja eh schon vielleicht auch angesiedelt. Ja, das sind dann zum Großteil tatsächlich immer noch Frauen, auch interessant, die eben dann grob gefasst aus dem sozialen Bereich häufig kommen. Wie gesagt, viele Pädagoginnen, aber auch Ärztinnen, Therapeutinnen, die dann den Weg finden in die Ausbildung, weil sie merken, ah, okay, erstmal meine eigene Hochsensibilität. Also ich möchte mich gerne damit beschäftigen, weil ich es für mich auch anders nutzen beziehungsweise führen möchte. Und da sage ich eben, dass das ist etwas, nicht mehr sich führen lassen und sich ständig überfordert fühlen. Oh, ich bin ganz sensibel und diese ganzen Reize und oh, jetzt brauche ich erstmal wieder 2 Wochen, um mich zu, ne, das ist ja häufig auch vielleicht der Fall, sondern hinzu, hey, cool, ich bin hochsensibel, was für ein Geschenk. Ja, und ich schau mal, was ich jetzt damit mache und lass mich nicht von der Hochsensibilität führen, sondern ich führe sie aktiv. Und dann kann ich es auch in meine Berufung mit hineinnehmen, was auch immer die dann ist. Ja, also ich nehme es entweder in meinen Beruf, den ich aktuell ausführe, mit auf. und will aber einfach das Wissen und diese Transformation für mich, für meinen persönlichen Weg, oder es entsteht noch mal eine ganz neue Berufung daraus und dann bin ich eben ganzheitlicher Coach für Hochsensibilität und kann andere auf ihrem Weg auch noch mal begleiten. Und das ist ja eben was ganz Kraftvolles, wenn ich selbst diesen Prozess durchlaufen habe und selbst auch als Leuchtturm fungieren kann für all die Menschen, die das vielleicht noch nicht haben.
Absolut. Dann lass uns doch mal einen Ausblick wagen, wenn wir uns in 2 Jahren wieder treffen, Svenja. Was machst du dann? Wo bist du? Und wie haben sich deine Projekte entwickelt?
Boah, coole Frage. Also, habe ich ganz konkrete Antworten drauf. Wir
Okay.
sind jetzt gerade wirklich sehr stark im Bildungssektor aktiv. So, das bedeutet Schule, Kindergarten, Eltern. Und meine Vision, und ich bin mir auch ganz, ganz sicher, dass sich die genauso erfüllen wird, ist, dass das Thema sehr viel präsenter wird im Bildungsbereich. Wir haben aktuell über 40 von uns zertifizierte, ausgebildete Bildungsmentorinnen, die im gesamten deutschsprachigen Raum in die Einrichtungen gehen und dort wiederum das Wissen hineintragen. Also das bedeutet, die Schule oder die Kita kann dieses Projekt buchen, was übrigens auch kostenlos ist für die Schule und kann es dort umsetzen. Das bedeutet, es kommt eine zertifizierte Bildungsmentorin, geht in die Einrichtung, bildet dort fort und gekoppelt ist es aber auch noch an ein modulares Angebot, was online stattfindet, also Vertiefungsmodule für die dort arbeitenden Pädagoginnen, sodass wir ein ganzheitliches, prozessorientiertes Programm haben, was alle Seiten mitdenkt und auch diese Verbindung und diesen Brückenschlag zu den Eltern schafft. Und ich gehe fest davon aus, Frank, wenn wir uns in 2 Jahren wieder treffen und sprechen, dass es dann ganz, ganz viele von uns zertifizierte, feinfühlige Schulen und Kindergärten geben wird, wo ein anderes Miteinander herrscht, wo ein anderes Bewusstsein herrscht, eine andere Haltung gegenüber dem Kind und überhaupt dem Menschen. Also diese feinfühlige Wahrnehmung, ich sehe dich, ich wertschätze dich, du bist hier sicher, du bist hier angenommen und dann können die Kinder gut lernen. Und da bin ich ganz überzeugt.
Wow, schön. Das ist eigentlich schon ein perfekter Abschlusssatz, aber ich habe eine Frage noch. Wie lange dauert so eine Ausbildungsphase bei euch ungefähr?
Meinst du für den Coach oder für die Schule oder die Einrichtung selbst?
Dann erstmal für die Schule und dann für den Coach.
Ja, genau. Also bei der Schule ist es so, dass wir immer auch individuell schauen, was braucht es denn da? Also wie groß ist einmal die Schule, das Kollegium, wie viele Kinder und Jugendliche lernen dort, wie ist das Team organisiert und wo liegen auch die Schwerpunkte beziehungsweise die Herausforderungen und passen dann individuell an. Das ändert natürlich nichts an der wissenschaftlich fundierten Herangehensweise, die ist natürlich immer gegeben. Und gleichzeitig schauen wir, wie können wir denn da prozessorientiert rangehen. Das bedeutet, das ist ein Jahr lang. Hat die Schule Anbindung an uns, was nicht bedeutet, dass sie einen hohen Aufwand haben und jede Woche mit uns mehrere Stunden arbeiten, aber es bedeutet, wir sind da. Und am Ende dieses Jahres gibt es ein Gütesiegel, feinfühlige Schule oder feinfühlige Kita, sodass natürlich auch sie selbst einen Nordstern für sich als Einrichtung haben, aber auch die Eltern Orientierung haben. Hey, ich bin auf der Suche nach einer Schule, nach einer Kita für unser Kind und kann mich orientieren. Mensch, wenn das eine feinfühlige Schule ist, also ich damals hätte sofort, wäre sonst wohin gezogen, ja, für so eine Schule, in meiner Situation damals, genau. Und die Ausbildung zum Coach, die dauert 7 Monate.
Cool, super.
Genau.
Svenja, herzlichen Dank. Das war
Ja, sehr
ein
gerne.
sehr, sehr schönes Gespräch. Finde ich sensationell. Wenn das kein Erfolg ist, weiß ich auch nicht. Also nochmal herzlichen Glückwunsch. Ich meine, du hast das Ganze auch mit 3 Kindern gewuppt. Das muss man auch erstmal so hinkriegen. Das war gerade in der heutigen Zeit. Deshalb vielen, vielen lieben Dank, dass du da warst. Ich freue mich schon auf unser nächstes Gespräch. Wir haben ja noch einige andere Themen, die da bestimmt noch aufploppen werden, aber wir sehen uns ja dann definitiv in 2 Jahren, wenn dann alles so sich prophezeit, wie du es gesagt hast. Und da drücke ich dir ganz doll die Daumen. Das ist ein schöner Beitrag und macht weiter so. Finde ich großartig eure Arbeit. Herzlichen Dank. Und der Kontakt zu dir ist unter den Videos hier in den Short Notes. Da könnt ihr euch dann den Kontakt zu Svenja und aber auch generell nochmal zum Institut dann runterladen und eine E-Mail schreiben. Beziehungsweise kontaktieren.
Wunderbar. Ich danke dir für deine Zeit und für die Möglichkeit und freue mich, in 2 Jahren wieder mit dir zu sprechen, Frank. Danke.
Super. Danke. Bis dahin. Tschüss.
Tschüss.
Und das war's dann leider auch schon wieder. Unsere heutige Episode ist jetzt zu Ende. Wenn es dir gefallen hat und du für dich was mitnehmen kannst, dann hinterlasse doch bitte ein Like oder schreib mir in die Kommentare und empfehle den Podcast weiter, denn so kann unsere Community gemeinsam wachsen und diese Impulse weitergeben. Ich wünsche dir für den heutigen Tag noch ganz, ganz viel Freude, ganz viel Kraft und Power und freue mich, dich dann nächste Woche Donnerstag wieder hier im Podcast zu begrüßen. Bis dahin, alles Gute, tschüss, dein Frank.